Morgen. Wir haben vorige Woche habe ich versucht, Ihnen ein bisschen, ich habe begonnen damit, Ihnen ein Bild zu geben von dieser zum Teil natürlich imaginären Antike, auf die dieser Alcuin im 8. Jahrhundert sich zurückbeziehen wollte. Ein bisschen habe ich Ihnen erzählt über Plato, über die Sache der Konkurrenz der Philosophie, der Platzierung der Philosophie im Rahmen von konkurrierenden Bewegungen oder so wie Sophistik, Rhetorik, Dialektik. Dann haben wir ein bisschen über seine Vorstellung von Wahrheit und Wissenschaft gesprochen und dann über Aristoteles und vor allem dieser eine Punkt, dass bei Aristoteles zu der Bestimmung der Wissenschaft als einer sozusagen intellektuellen Kunst oder Kompetenz noch die ganz wichtige zusätzliche Bestimmung hinzutritt, dass man eine Wissenschaft unabhängig von demjenigen, der über sie verfügt, sozusagen auf eine abstraktere Weise, auch als eine bestimmte Sprache oder einen bestimmten Ausschnitt einer Sprache beschreiben kann, nämlich als ein System von Sätzen, die auf eine bestimmte Weise geordnet sind. Also eine simple Sache, dass die Existenz einer Wissenschaft sozusagen auch verbürgt sein kann in einem Fall, wo es keine Wissenschaftlerin oder keinen Wissenschaftler gibt, sondern zum Beispiel einfach das Buch, in dem es drinnen steht. Und aus dem es nach einer gewissen Pause so quasi wieder herausgelesen werden kann. Und dann haben wir am Schluss begonnen, das ist ein bisschen ein Ausritt meinerseits gewesen, habe ich dann erst im Nachhinein bemerkt, aber jetzt führe ich ihn sozusagen zu Ende, über diesen einen Punkt zu sprechen, diese besondere Art von Beziehung, die da bestehen soll zwischen den Sätzen. Und man sagt, das sind Folgerungsbeziehungen, das sind Beziehungen von der Art, dass da Folgerungen möglich sind. Wenn das und das, dann das und das. Und im Zentrum dieser Vorstellung von Folgerung steht die aristotelische, steht sozusagen der Kernbereich der aristotelischen Logik, nämlich die sogenannte Syllogistik, wobei es bei dem Wort Syllogismus sehr, sehr wichtig ist, enorm wichtig, fundamental, dass sie sozusagen zwei verschiedene Aspekte, die dieses Wort hat, voneinander unterscheiden können. Nämlich erstens die ganz allgemeine Erklärung, formale Erklärung, was ist ein Schluss? Und die Antwort lautet, ein Schluss ist ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt wird, etwas anderes von diesem Stück Sprache mit Notwendigkeit akzeptiert werden muss. Das ist eine formale Erklärung von dem, was ein Schluss ist. Und da habe ich Ihnen gesagt, weil sie formal ist, ist es durchaus möglich, dass man sagt, naja, vielleicht gibt es sowas gar nicht. Aber wir wissen, dass es sowas gibt. Wir können irgendwo herausgreifen, mehr oder weniger triviale, mehr oder weniger uninteressante und banale und mehr oder weniger interessante Beispiele für sowas, wo, wenn man das eine akzeptiert, das andere auch akzeptiert werden muss in der Sprache. Und jetzt gibt es aber noch eine zweite Facette von dem, nämlich von dieser Verwendung des Wortes, nämlich die hat zu tun mit der speziellen Theorie, die Aristoteles darüber aufgestellt hat, wie man alle diese sprachlichen Konstellationen, die diese Bedingungen erfüllen, auf allgemeine Weise charakterisieren kann. Ja? Und seine Theorie dafür ist die sogenannte aristotelische Syllogistik. Und was in diesem engeren Sinn Syllogismus heißt, ist natürlich möglicherweise und im Vertrauen gesagt auch wirklich nur ein Teil von dem, was diese ursprüngliche formale Bedingung erfüllen würde, weil es eben auch noch andere gibt, als die, die durch seine Theorie charakterisiert werden können. Da sage ich Ihnen dann noch was dazu. Und wir haben letztes Mal begonnen, ein paar Grundzüge dieser aristotelischen Syllogistik, dieser aristotelischen Theorie darüber, was alles die Bedingung erfüllt, das wenn, das und das, dann das und das, wie diese Theorie ausschaut. Und dann haben wir gesagt, also Sprache, das sowieso, es ist Sprache, worum es dabei geht. Das zweite ist, es gibt diese Unterteilung in das, was vorausgesetzt wird, das, was folgt. Aber unabhängig von dieser Zweierunterteilung ist die spezielle aristotelische Annahme die, dass diese Gesamtheit in drei Sätze zerlegbar sein muss. Also es gibt diese große Teilung in das, was angenommen ist und das, was dann akzeptiert werden muss. Aber unabhängig davon muss das in insgesamt drei Sätze, S1, S2, S3, unterteilbar sein. Nächster Schritt. Diese Sätze müssen von einer ganz bestimmten Art sein. Er interessiert sich nur von Sätzen einer bestimmten Art, nämlich Sätze von der Art, dass in ihnen etwas über etwas gesagt wird. Da haben wir gesagt, ist der interessante Punkt der, dass immer feststellbar sein muss. Es muss immer sozusagen eine Asymmetrie geben. Es muss immer, also erstens folgt natürlich daraus, dass jeder solcher Satz aus zwei Stückling besteht, nämlich aus dem, was gesagt wird und aus dem, worüber es gesagt wird. Und zweitens, dass immer klar sein muss, welches das ist, das die eine Rolle spielt und welches das ist, das die andere Rolle spielt. Das ist sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt, es wird immer sozusagen von allem, was überhaupt nach unserem Normalverständnis ein Satz ist, bleibt da immer weniger über. Ne? Also solche Sätze wie geht die Milch holen, kommen da schon auf einmal nicht mehr vor. Ne? Es kommen auch viel interessantere andere Sätze nicht vor. Das sieht man dann im Nachhinein. Jetzt wird es noch viel strenger, nämlich wenn man einen solchen Satz hernimmt, dann besteht er aus zwei Sachen. Also eben, die heißen halt zufällig, nennen wir die mal S und B. Das ist das, worüber etwas gesagt wird und das ist das, was gesagt wird. Und jetzt ist die Theorie die, dass die Art und Weise, wie die miteinander zu tun haben, wie das über das ausgesagt wird, nur eine von vier Arten sein kann. Nämlich, es wird entweder gesagt, dass das allen diesen Dingen dazukommt oder dass es einigen diesen Dingen zukommt oder dass es keinem von diesen Dingen zukommt oder dass es einigen von diesen Dingen nicht zukommt. Ja, und das ist so, also es gibt, und das wird dadurch kenntlich gemacht, dass man diese sogenannte Copula da reinschreibt. Ne? Also Sterblichkeit wird von Mensch aus gesagt, zum Beispiel, ja, ein Satz, ne, so ein Satz wie alle Menschen sind sterblich, der muss so analysiert werden. Sterblich wird von Mensch aus gesagt, und zwar von allen. Ja, und das markiert man so, dass man da ein A herschreibt. Ja. Wenn man sagen möchte, kein Mensch ist sterblich, dann wird auch Sterblichkeit von Mensch aus gesagt, und zwar in der Form, dass man sagt, keiner ist es. Ja. Dann schreibt man da ein E her. Ja. Oder wenn man sagt, einige Menschen sind sterblich, wird auch Sterblichkeit von Mensch aus gesagt, aber eben nicht von allen, sondern es wird behauptet, dass es mindestens einen gibt. Ne? Dann hat man recht gehabt. Ne? Wenn es keiner gibt, hat man nicht recht gehabt. Verstehen Sie? Das so. Das ist aber schon jetzt eine sehr, sehr künstliche Veranstaltung, weil Sätze von der Art gebrauchen wir nicht alle Tage, nicht immer. Und manchmal sagen wir schon, alle Dings bums an. Schweigen darüber. Aber keineswegs wären wir bereit, alles, womit wir uns unterhalten, auf so eine Form zu bringen. Ne? So, und jetzt kommen wir sozusagen zu dem letzten Punkt. Das ist ja nicht eigentlich Gegenstand, aber das ist sehr wichtig, dass man es im Hintergrund versteht. Der letzte Punkt unserer Veranstaltung ist der, dass, da kommt was ins Spiel, was ich schon gesagt habe, dass er verlangt, dass diese drei Sätze, die alle, also jeder Satz, der da vorkommt, ist von einer von diesen ist von einer von diesen Arten. Ne? Also es gibt nur vier sozusagen Varianten. Es kommt etwas vor, worüber etwas gesagt wird, etwas, was darüber gesagt wird, und auf eine von vier Arten sind diese verbunden. Ne? Und die letzte Anforderung, die er stellt, damit sein System funktioniert, ist, dass diese drei Sätze mit insgesamt drei solchen Dingen da auskommen. Ja? Also, für die hat man einen Namen. Also, das habe ich S genannt, weil man Subjekt sagt, das weil man Prädikat sagt, aber das ist für uns nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sie einen gemeinsamen Namen haben, das sind die sogenannten Termini des Urteils. Ja? die Termini des Urteils. Das sind diese zwei Dinge, die inhaltstragend sind. Sterblichkeit, Mensch, dumm, gescheit, grün und so. Ja? Verstanden? Die heißen Termini. Also es gibt immer zwei Termini und ein Termini ist der Subjektsterminus und der andere ist der Prädikatsterminus. Und in so einem Schluss kommen drei Sätze vor, die aber insgesamt, in denen nur drei verschiedene Termini vorkommen. Ne? Also, und da gibt es jetzt sozusagen vier mögliche verschiedene Anordnungen, wie die ausschauen können. Also das tue ich Ihnen jetzt nicht, was ich wie erklären, das kennen Sie eh alle in Wirklichkeit, nicht? Mit diesen also was ich, wenn wir so einen Schluss haben, alle Wiener sind Menschen, alle Menschen sind sterblich, also sind alle Wiener sterblich. Ne? Also da können wir sagen, alle Menschen sind sterblich, da steht ein A. Ja? So. Aber uns interessiert jetzt nicht diese A's und so weiter. Alle Menschen sind sterblich, alle Wiener sind Menschen, also sind alle Wiener sterblich. Da sind die so man nennt den einen, also man hat immer ein Subjekt und ein Prädikat in jedem von diesen Dingen und Sie sehen, dass die da wechseln können. Was da einmal das Subjekt ist, ist da das Prädikat, das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht? Und ein Terminus von den dreien, die da vorkommen, der kommt in beiden vor, in den beiden oberen Sätzen vor und fällt dann unten raus. So, und jetzt ist aber vorstellbar, jetzt ist natürlich vorstellbar, dass das verschieden angeordnet wird. Das muss nicht so sein, dass der da über Kreuz steht, sondern es kann zum Beispiel auch so sein, dass ein Ausdruck zweimal da steht und da sind die anderen beiden. Und dann kommen da die anderen beiden vor. Ja? Und diese möglichen Anordnungen, die es da gibt, die nennt man Figuren. Ja? Das sind die Figuren, die Anordnungen. Und jetzt ist in jeder Figur natürlich eine riesige Menge von verschiedenen Konstellationen von diesen AI-Dingsbums möglich. Ja? Also dieser Schluss, dieser Dings da, dieser Depper, der da mit dem alle Menschen sind sterblich oder so, der ist eben A, A, A. Nicht? Alle sind Dings und daher sind auch alle Dings. Nicht? Verstehen Sie das? Aber es gibt auch A, A, A in einer anderen Figur. Oder wenn die beide da rechts stehen, die zwei M zum Beispiel. Nicht? Das ist wieder eine andere Figur. Ja? Ist Ihnen das verständlich? So, und jetzt, wenn man sozusagen einfach alles andere vergisst, was man sich vordacht, und man beschäftigt sich nur mit dieser Spielerei, die alle aufzuschreiben, die es da gibt, ja, dann ist die Aufgabe, bei allen denen, die es da überhaupt gibt, die herauszufinden, die auch wirklich sogenannte gültige Schlüsse sind. Weil Sie haben, dann haben Sie natürlich dieses AAA. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie schreiben da her ein I, einige, ja, einige Menschen oder so, ja, oder einige Wiener sind Menschen. Es gibt auch Wiener, die keine Menschen sind. Also zum Beispiel ist es eine strittige Frage, ob Hunde, nicht? Zum Beispiel, nicht? Als Wiener bezeichnet werden können. Es könnte sein, dass da sozusagen für Hunde, also in manchen Zusammenhängen, wenn man Flugreisen macht, ist man damit konfrontiert, dass man es für seinen Hund so eine Art von Boss braucht oder sowas. Ne? Wo der Hund herkommt und so zur Vermeidung der Übertragung von Krankheiten und solches Zeug. Ne? Also kann man sich ja vorstellen. Und dann haben Sie aber hier etwas, was nicht gültig ist. Ne? Weil Sie können nicht daraus, dass alle Menschen sterblich sind und nur einige von den Wienern sind Menschen, können Sie nicht schließen, dass alle Wiener sterblich sind. Weil vielleicht gibt es einige Wiener, die keine Menschen sind und die sind unsterblich. Ja? Ja? Der unsterbliche Wiener. Verstanden? Ja? Und das, was Aristoteles macht, was ich Ihnen jetzt nicht erkläre, was sozusagen sein Business ist in seiner Logik, ist, auf eine möglichst effektive Weise beweisen zu können, welche von denen da dann wirklich sogenannte gültige Schlüsse sind. Ja? Wie er das macht. Da hat er bestimmte Regeln. Über eine von diesen Regeln werden, sage ich Ihnen dann kurz noch was, aber das interessiert uns nicht. Ich will nur, dass Sie verstehen, wie die Sache sozusagen im Prinzip gedacht ist. Nicht? Und dann sagt er, so und so viel, ich kann beweisen, dass die und die und die von diesen Figuren sind gültige Schlüsse. Von der Art, dass wenn man die ersten zwei akzeptiert, muss man den dritten auch fressen. Jetzt ist aber natürlich klar, dass er da vielleicht sogar recht hat, und er hat auch irgendwie recht, das ist groundbreaking, das ist wirklich unglaublich, diese Theorie. Aber genauso ist klar, sofort klar, dass sie keinen Alleinherrschaftsanspruch haben kann, weil man sofort sieht, dass es auch was gibt, was ein gültiger Schluss ist und was nicht mit dieser Theorie erklärt werden kann. Da gibt es verschiedenste Arten von Beispielen. Eins, das besonders drastisch ist, wäre folgendes, wenn ich sage, ich habe eine Gerade und da habe ich drauf zwei Punkte und ich sage, A liegt links von B, dann folgt daraus auf jeden Fall, dass B rechts von A liegt. Aber das ist kein so ein Schluss, weil die Sätze, die passen nicht, die haben nicht diese Form. Nicht? Erstens sind es nur zwei Sätze, das wird sozusagen verletzt, dieses Prinzip, und sie sind auch nicht der Form, dass etwas über etwas gesagt wird. Wenn ich sage, A liegt links von B, dann kann ich nicht sagen, was das ist, was da worüber gesagt wird. Wenn überhaupt, dann kann man sagen, am ehesten wird hier links von liegen, über das Paar von A und B ausgesagt. Und das passt das überhaupt nicht mehr rein. Verstehen Sie? Also es ist sofort klar, dass es auch noch andere Theorien der gültigen Schlüsse geben kann und muss. Und darauf beruht es, dass die Logik eine Wissenschaft ist, die sich entwickelt. Ja? Und nicht sozusagen irgendeine Gesetzlichkeit, die immer, sondern ist eine Sache, die sich entwickelt. Also, jetzt mache ich Sie auf zwei, drei Extrawürsteln bei der Sache aufmerksam und dann komme ich auf den Punkt, der für uns wirklich interessiert ist. Zwei, drei sozusagen für sich selbst relativ interessante Extrawürsteln. Das eine ist, da sage ich aber nicht, also ein bisschen was muss ich schon sagen, das eine ist das Element der Formalität. Wenn man diese gültigen Schlüsse hat, ja, dann ist es so, dass es wurscht ist, was der jeweilige Inhalt ist, wenn ich nur mit M immer dasselbe meine. Ich könnte genauso gut dasselbe machen mit unsterblich. Ich muss nur immer, wo ich das M habe, muss ich immer dann unsterblich sagen. Aber es ist ganz egal, ob es da über Sterblichkeit und Unsterblichkeit oder über Wohlbeleibtheit und was weiß ich was geht. Der Inhalt, diese Dinge funktionieren unabhängig vom Inhalt. Ja? Ein sehr interessanter Punkt, der ein bisschen damit zusammenhängt, ist, dass die Gültigkeit so einer Form auch etwas ist, was unabhängig ist von der Wahrheit dessen, was herauskommt. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Gültigkeit eines solchen Schlusses ist nicht, überhaupt nicht dasselbe wie die Wahrheit dessen, was am Schluss rauskommt. Ja? Wenn ich sage, alle Menschen sind unsterblich, alle Wiener sind Menschen, also sind alle Wiener unsterblich, ja? Dann habe ich unten einen falschen Satz, aber der Schluss ist genauso gültig wie der andere mit sterblich, weil die Idee ja die ist, wenn du das akzeptierst, dann musst du das auch akzeptieren. Aber es gibt keine Vorschrift, dass ich es akzeptieren muss. Daraus folgt etwas, was in der Logik ein großes, wichtiges Prinzip ist und was für manche Leute, obwohl es sehr einfach und grundlegend ist, schwer zu verdauen ist, nämlich das Prinzip ex falso quod libet. Wenn man was Falsches akzeptiert hat, muss man überhaupt alles zugeben. Aber dem Volksmund ist das vertraut. Wenn Napoleon Bonaparte von den Toten auferstanden ist und hier in diesem Hörsaal sitzt, dann bin ich Mao Zedong. Dagegen können Sie nichts sagen. Sozusagen, wenn sie das einmal akzeptiert hätten, dass Napoleon da ist, dann müssen sie alles akzeptieren. Wer das Falsche akzeptiert, muss alles akzeptieren, muss jede andere Forschung da akzeptieren, so quasi. Ne? Das ist ein Punkt, der ein bisschen mit der Formalität der Sache zu tun hat, aber sich nicht daraus erklären lässt. Dass Gültigkeit was anderes ist als Wahrheit. Ja? Sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig für die Unterscheidung zwischen so einem Schluss im Allgemeinen, zwischen einem gültigen Schluss im Allgemeinen und auf der anderen Seite die Unterscheidung zwischen solchen Schlüssen, die auch wirklich wahre Prämissen haben. Wenn die Prämissen wahr sind, dann haben sie eine Garantie. Wenn die zwei Sätze wahr sind, dann haben sie eine Garantie durch den Schluss, dass auch die Konklusion wahr sein wird. Ja? Und einen solchen Syllogismus, bei dem zusätzlich angenommen wird, dass die beiden vorderen Sätze wahr sind, so einen kann man einen besonderen Namen geben, den kann man wissenschaftlichen Syllogismus nennen, demonstrativen Syllogismus. Ja? Man kann auch noch was sagen, man kann auch sagen, einen solchen Syllogismus, bei dem die Sätze vorher hoch akzeptanzfähig sind, ja, hochwahrscheinlich sind, hoch akzeptanzfähig sind, muss nicht dasselbe sein wie Wahrheit, ja, weil die Menschen akzeptieren vieles, was nicht wahr ist. Aber wenn die Akzeptanz gegeben ist, dann müssen die das akzeptieren, auch das akzeptieren, und dafür kann man auch einen eigenen Namen verwenden, das kann man nennen einen dialektischen Syllogismus. Das spielt in der Rhetorik die entscheidende Rolle natürlich, nicht? In der Rhetorik kommt es darauf an, dass wenn Sie jemanden von dem Satz überzeugen wollen, dass Sie solche Vordersätze finden, wo es wahrscheinlich ist, dass er die akzeptiert. Ne? Müssen nicht unbedingt wahr sein. Haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen. Ja? Verstanden? Jetzt kommt ein Punkt, der noch so ein extra Punkt, der sehr interessant ist. Ein bisschen nachdenken drüber auch, eventuell, wenn Sie es nicht gleich in seiner Tragweite verstehen. In jedem dieser Sätze, ja, muss die Forderung erfüllt sein, die wir von Anfang an aufgestellt haben, dass die Rollenverteilung klar ist. Welcher der beiden Termini dasjenige ist, worüber etwas gesagt wird, und welcher der beiden Termini das ist, was darüber gesagt wird. Aber Sie können hier sehen, dass an sich betrachtet, jeweils an sich, nicht im einzelnen Satz, sondern an sich betrachtet, diese Termini im Grund von der gleichen Natur sein müssen. Jeder dieser Termini muss insofern von der gleichen Natur wie die anderen sein, als jeder davon beide Rollen spielen können muss. Weil er eben einmal so und einmal so vorkommt. Verstehen Sie das? Ja? Also insbesondere muss jeder Terminus, der in so einem Syllogismus vorkommt, die Rolle spielen können, dass er auch über etwas gesagt werden kann. Und nicht nur etwas ist, worüber etwas gesagt werden kann. Das ist ein Punkt, der ganz enorme philosophische Konsequenzen gehabt hat für Aristoteles. Hier ist ja nicht von Philosophie die Rede. Das ist Logik, ne? Anfang von Logik. Aber da wird etwas entschieden, was in der Philosophie eine ungeheure Bedeutung gehabt hat für Aristoteles, nämlich die Tatsache, dass in einem richtigen, ordentlichen Syllogismus, vor allem in einem wissenschaftlichen Syllogismus, kein Ausdruck vorkommen kann, der ein Einzelding bezeichnet. Insbesondere nicht ein Eigenname. Warum nicht? Weil ein Einzelding seiner Auffassung nach etwas ist, worüber zwar alles Mögliche gesagt werden kann, aber was selber nie von einem anderen ausgesagt werden kann. Ja? Das ist sehr wichtig für seine Theorie der Substanz. Auf den Punkt werden wir mal kommen. Ja? Also das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Die drei wichtigen Punkte, die Ausdauer, die Gleichartigkeit, weil jede Rolle spielen muss, obwohl wenn wir einen Satz haben, immer klar ist, welche Rolle er spielt. Zweiter Punkt, letztlich, aber in der Rhetorik natürlich kommen schon Namen vor. Ne? In der Rhetorik muss es möglich sein, Namen zu verwenden und auch vor Gericht. Wenn ich einen Beweis führen würde, dass der schuldig ist, dann muss ich den ja benennen. Ne? Der Hofer war es. Heißt es, da muss ich den benennen, der vom 20er-Haus, ne? Ja, wenn Sie sich noch erinnern. Ja? Verstehen Sie das? Okay, gut. Und jetzt kommt noch ein Punkt, das ist auch sehr schwer zu verdauen, aber manchmal, also ich finde es nicht schwer zu verdauen, aber immer wieder gibt es welche, die wollen das nicht schlucken, oder erst, wenn man ihnen ein paar andere Zuckerln gegeben hat. Unter den Regeln, die Aristoteles selber benutzt, wenn er seine Beweise darüber führt, welche von diesen Figuren gültig sind, unter diesen Regeln ist eine Regel, die lautet, dass man immer von A auf I schließen kann. Ja, das heißt, dass man immer von A zu I übergehen kann. Dass man von dem Satz, alle Menschen sind sterblich, immer auf den Satz übergehen kann, einige Menschen sind sterblich. Ja? Das ist eine Regel, an die er sich hält und die uns auch plausibel erscheint. Was aber in Wirklichkeit, vor allem im Lichte der modernen Logik, aber es war auch dem Aristoteles schon klar, nicht stimmt. Es ist nicht so. Man kann eben in Wirklichkeit nicht von alle Menschen sind sterblich einige Menschen sind sterblich schließen. Warum nicht? Weil der Satz alle Menschen sind sterblich auch dann war es, wenn es gar keine Menschen gibt. Weil Sie können dann nämlich kein Gegenbeispiel liefern von einem Menschen, der nicht sterblich wäre. Alle Menschen sind sterblich, ist eben auch genau dann ein wahrer Satz, wenn es überhaupt keine Menschen gibt. Weil es nichts gibt, was ein Mensch wäre und nicht sterblich wäre. Ja? Aber in dem Fall ist einige Menschen sind sterblich falsch. Ja? Weil wenn ich sage, es gibt einige Menschen, dann muss ich das dadurch verifizieren, dass ich sage, mindestens einen kann ich da zeigen. Nicht? Da muss ich einen Menschen herzeigen können, wenn ich sage, es gibt sterbliche Menschen. Wenn ich keinen Menschen herzeigen kann, wenn es keinen gibt, dann kann das nicht wahr sein. Nicht? Also ist es möglich, dass das in einem Fall wahr ist, wo das aber falsch ist, nämlich in dem Fall, wo es keine Menschen gibt, also kann ich aus dem nicht das schließen. Allerdings, wenn ich eine Zusatzannahme mache, ja, wenn ich eine Zusatzannahme mache, eine bestimmte Zusatzannahme, dann kann ich es schließen. Und Aristoteles hat diese Zusatzannahme gemacht, nämlich, das ist der dritte bemerkenswerte Punkt, dass er die Annahme macht in seiner syllogistischen Theorie, dass es keine sogenannten leeren Termini gibt. Bei jedem Terminus, der davor kommt, wird angenommen, dass es mindestens ein so ein Ding gibt. Also bei ihm ist einfach eine Background-Annahme, eine Hintergrundsannahme, die hier selber nicht gerechtfertigt wird, aber im Hintergrund als garantiert wird, dass es Menschen gibt. Mindestens einen. Und dann folgt natürlich aus alle Menschen, wenn es mindestens einen gibt, dann folgt aus alle Menschen, sie haben natürlich auch einige, ne? Mindestens einer. Ne? Also wenn es 23 Menschen gibt, dann folgt halt das. Ne? Dann sind 23 alle und so weiter. Das ist eine Hintergrundannahme. Das hat auch eine bestimmte, ganz, ganz interessante Bedeutung, nämlich, dass da klar ist, dass unabhängig von dieser logischen Konstruktion ein Nachdenken stattgefunden haben muss oder angesagt ist oder stattfinden sollte darüber, was existieren heißt. Ja, was es in Bezug auf ein Einzelding heißt, dass es das gibt. Und was es überhaupt heißen soll, dass es etwas gibt. Oder wie man den Unterschied erklären soll, welche Rolle der Unterschied spielt zwischen dem, dass es was Bestimmtes gibt und dass es das nicht gibt. Und das ist keine Frage der Logik selbst, ja? Aber es wird angenommen, dass wir verstehen, was es heißt. Das gibt's. Es gibt Menschen, es gibt Katzen, es gibt Elektroautos, so, ja? Verstanden, ungefähr. Also wie gesagt, das sind Dinge, die, die da ganz, die man da für sich selbst interessant finden kann. Was uns weiterführt, ist Folgendes. Aristoteles hat zu den drei wesentlichen Grundbegriffen, die hier überhaupt vorkommen, ja, jeweils eine eigene Schrift hinterlassen. Oder es gibt sozusagen zu jedem von den drei Grundbegriffen eine Schrift. Das sind sozusagen die zentralen Teile des sogenannten Organon. Nämlich eine Schrift, die sich mit diesen Figuren und mit dem Beweis, welche von diesen Schlüssen gültig sind, befasst. Diese Schrift heißt Analytica Priora. Ja, die ersten Analytiken. Das ist die Schlusslehre. Da wird erklärt, was ein gültiger Schluss ist. Es gibt eine andere Schrift, die heißt De Interpretatione in der lateinischen Übersetzung. Die beschäftigt sich mit dem Begriff des Satzes. Was ein Satz ist. Also die beschäftigt sich jetzt mit dem Begriff des Satzes, herausgenommen aus diesem Gesamtzusammenhang, und könnte eventuell auch noch was sagen über die besondere Art von Sätzen, die hier in solchen Schlüssen eine Rolle spielen können. Aber diese Schrift über den Satz, die beschäftigt sich mit dem Satz auch aus allgemeinerer Perspektive. Zum Beispiel wird in dieser Schrift der Interpretationen über den Satz doch relativ ausführlich darüber nachgedacht und einiges gesagt, was Wahrheit eigentlich ist. Wahrheit und Falschheit von Sätzen. Ja? Also es wird gesagt, dass Wahrheit etwas ist, was hauptsächlich bei Sätzen interessant ist, und dann werden einige von diesen berühmten Regeln für den Umgang mit dem Begriff der Wahrheit aufgestellt. Zum Beispiel der Satz vom Widerspruch und so. Ja? Ja? Und es gibt eine dritte Schrift, die beschäftigt sich mit den Termini. Als Termini. Ja? Das sind sozusagen von oben nach unten, in die sozusagen das Themenfeld aufgesplittet werden kann, diese Begriffe. Schlüsse sind sozusagen im Ganzen der Sprache eine bestimmte Struktur, und innerhalb der Schlüsse gibt es jetzt die Struktur Satz, und innerhalb des Satzes gibt es die Struktur der Termini. Ja? Diese Schrift ist die sogenannte Kategorienschrift, mit der werden wir uns beschäftigen. Die ist unser Ansatzpunkt dann, nach einem kurzen Zwischenschritt. Das Thema der Kategorienschrift ist, wie er sagt am Anfang, die einzelnen Wörter oder Begriffe unabhängig von ihrer Verwendung in Sätzen, als solche betrachtet. Ja? Über die Wörter oder Begriffe unabhängig vom Satz. Also wenn man das Ganze wieder in der anderen Richtung ginge, dann hätte man von unten aufsteigend zuerst was sind mögliche Termini und was kann man über deren Beziehungen sagen, unabhängig von Sätzen. Wenn man sie zu Sätzen, man kann sie auch zu was anderem zusammenbauen. Man muss ja nicht zu Sätzen zusammenbauen. Zum Beispiel eine Sache, wozu man solche Termini zusammenbauen kann, sind Listen. Ne? Eine Liste machen von allen Sachen, die in diesem Raum sind. Ja. Oder eine Liste machen von allen Pflanzen, die in meinem Garten wachsen. Eine Liste machen von allen CDs, die ich habe und so. Ne? Ja. Und dann würde man sagen, aber wenn man sie nicht zu einer Liste und nicht zu irgendeinem anderen Blödsinn, zu Wortgulasch zum Beispiel, zusammensetzt, dann zu Sätzen, dann haben wir die Sätze, eine Schrift über die Sätze. Und wenn man mit den Sätzen jetzt nicht bloß das macht, dass man irgendwie sagt, das und das ist der Fall, alle Menschen, sondern dass man was erklärt, Beweise führen will, Schlüsse ziehen oder so, dann hat man das Dritte. Da ist man von unten nach oben gegangen. Ja? Verstehen Sie das? Ungefähr. Okay. Und also was uns interessieren wird, das werden die Sachen sein, die mit dieser Kategorienschrift zu tun haben. Das, ich habe gesagt, ich habe mich da letztes Mal ein bisschen verrennt, wollte das aber jetzt sozusagen zu Ende bringen. Wir kommen dann auf die Kategorienschrift zurück. Weil was uns eigentlich interessiert hat, war ja nicht so sehr aristotelische Logik, sondern worauf greift dieser Alcuin zurück. Und das war ja nicht so sehr Aristoteles, sondern Plato. Ne? Plato war das und diese Sache mit den 7 freien Künsten. Jetzt machen wir da, da kommt dann, über die rede ich jetzt was. Ich sage Ihnen was über diese 7 freien Künste, was das ist. Das ist ein bisschen eine Erholung und dann kommen Dinge im Rest der heutigen Stunde und in der nächsten Stunde, die ein bisschen schwieriger und komplexer sind. Die 7 freien Künste. Also, ich habe schon gesagt, im Hintergrund dieser Renaissance im 8. Jahrhundert muss man die Kultur der Klöster sehen. Die Art und Weise, wie spätantike Kultur nach Europa gekommen ist, also eben über Einspeisung in die Klöster. Benediktiner spielen eine besondere Rolle. Und wenn man schaut, was in den Klöstern da passiert ist, also was da unterrichtet worden ist, was für eine Art von Bildung da stattgefunden hat für Mönche, dann stoßt man eben auf diese 7 freien Künste. Das ist sehr, sehr eigenartig und das findet man an anderen Stellen. Bei diesem Alcuin wird das auch rekapituliert, dass der Bildungsgang sozusagen zum Beispiel zur Priesterweihe oder so darin besteht, dass einer, der ja zuerst einmal nur irgendwie handwerklich was machen konnte, als erstes einmal lesen und schreiben lernen muss. Und am Anfang muss man lesen und schreiben lernen, am Ende gibt es die eigentliche priesterliche Berufsvorbereitung und dazwischen steht die Unterweisung in den freien Künsten. Also das ist sozusagen die mittlere Bildung. Wenn einer lesen und schreiben lernt und in den 7 freien Künsten gebildet ist, dann kann er theoretisch stellt sich vor, der steigt aus, ja, und entscheidet sich, er wird nicht Priester, dann hätte er nach unserer Vorstellung, wäre er trotzdem ein gebildeter Mensch und könnte irgendwas anderes machen, was er vielleicht für profitabler hält oder sowas. Ja? Ist aber nicht gegeben gewesen, diese Situation. Was sind diese 7 freien Künste? Das sind Wissens- oder intellektuelle Kompetenzen, das sind Kompetenzen, die jemand erwerben kann, die in der Antike immer schon gepflogen worden sind, aber erst relativ spät, im 5. nachchristlichen Jahrhundert, systematisiert worden sind in einer bestimmten Weise. Also erst in der Spätantike systematisiert worden und sozusagen mit einer richtig gehenden Aufzählung versehen. Zur Zeit dieser Systematisierung haben sie aber natürlich überhaupt nicht den Zweck gehabt, eine bestimmte Rolle in der Priesterausbildung zu spielen. Die waren ursprünglich was anderes. Das ist das, was ich Ihnen jetzt dann erklären werde, dass das interessant ist. Also, wie heißen die? Die heißen Grammatik, Rhetorik, Dialektik, wobei Dialektik ungefähr dasselbe ist, was man Logik nennen würde heute. Also diese 3. Ein Teil, der aus 3 besteht, das sogenannte Trivium, Grammatik, Rhetorik, Dialektik und ein Teil, der aus 4 anderen Kompetenzen besteht, nämlich Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Das ist das Quadrivium. Was sind freie Künste? Also, oder sagen wir es, also erst einmal, was einen interessiert ist, was heißt hier frei? Warum heißen diese Künste frei? Und zweitens, warum und in welcher Weise diese Einteilung in zwei Gruppen und warum tauchen da bei den freien Künsten Arithmetik und Geometrie auf und nicht und sind die nicht einfach bei der Wissenschaft? Weil das sind ja auch Künste. Warum heißen die freien Künste freie Künste? Die freien Künste heißen deswegen freie Künste, weil man in der Antike, bevor man noch die Systematisierung in diese sieben mit den zwei Gruppen hatte, davon ausgegangen ist, dass das die Kompetenzen sind, bei denen es sich für einen Menschen, der machen kann, was er will, der unabhängig ist, der keinerlei Zwängen unterliegt, am vernünftigsten ist, dass er das lernt. Also die Grundvorstellung ist die, ein freier Mensch, was natürlich in der klassischen Antike immer heißt, ein Mann, ein weißer Mann. Ein freier Mensch, der nichts arbeiten braucht, der mit seiner Zeit machen kann, was er will. Jetzt kann er einen Blödsinn machen und er kann was Vernünftiges machen. Er kann sagen, ich gehe immer nur in die Disco. Und jetzt gibt es die Überlegung, was ist aber gescheiter, dass er macht? Und was ist das Gescheiterste? Und in langen, langen Überlegungen haben sich die Menschen im Großen und Ganzen zu der Auffassung durchgerungen, dass das Gescheiterste, was er machen kann, ist, dass er ordentlich reden lernt, dass er die Grammatik lernt, dass er ein bisschen Logik lernt, also dass er zum Beispiel imstande ist, an politischen Diskussionen teilzunehmen und dort so zu argumentieren, dass er seine Freunde überzeugen kann von etwas Bestimmtem und dass er außerdem ein bisschen was darüber lernt, nach welchen Gesetzen sich die Sterne bewegen und wie man ein Quadrat verdoppelt, sagen wir jetzt mal. Das ist die Idee dabei. Da sehen Sie sofort etwas völlig anderes, weil solche freien Männer waren ja in diesen Klöstern nicht. Die haben ja um 5 in der Früh aufstehen müssen und den Garten umgraben, vorhin einmal als erstes. Da hat es sozusagen einen Funktionswandel gegeben von dem, was diese freien Künste sind. Wichtig ist auch, also die hat es immer schon gegeben, aber zusammengefasst und mit diesem Namen versehen und diese zwei Gruppen eingeteilt worden, sind sie erst relativ spät. Es ist auch die Aufzählung als solche überhaupt nicht stabil. Das ist sozusagen eine Norm mit diesem Trivium und Quadrivium, sondern manchmal werden da auch noch andere dazugezählt und manchmal sind welche nicht dabei und so. Das ändert sich historisch, aber auch in der gleichen Zeit gibt es da konkurrierende Ideen, was da dazugehören kann und soll. Also zum Beispiel bei der Geometrie ist es so, dass die eben sowohl eine freie Kunst ist, wie auch eine in der Aufzählung der Wissenschaften vorkommt. Ne? Bei der Musik ist es, dann gibt es so Sachen, die da manchmal mitgezählt werden, weiß ich schon, im zweiten vorchristlichen Jahrhundert wird in solchen Aufzählungen von Künsten wird da dazu gruppiert die Architektur oder sowas. Ja. Also das kann sich ein bisschen, also das ist so eine Kernvorstellung. Wichtig ist nur, oder was für uns relativ wichtig ist, dass man versteht, ist, dass es immer unter dem, was überhaupt Künste sind, sozusagen Einteilungen gibt, wo da sowas ist wie diese freien Künste, die Wissenschaften und dann ein sehr interessanter Punkt, Künste, die nicht frei sind. Die nicht freie Künste sind, die werden zum Teil relativ, also ein bisschen später erst systematisiert und zusammengefasst, die man zum Beispiel nennen könnte, die mechanischen Künste, handwerkliche, quasi handwerkliche Künste. Im Hochmittelalter zum Beispiel gibt es eine Aufzählung mechanischer Künste in Analogie zu den freien Künsten. Lanificium, Amatura, Navigatio, Agricultura, Venatio, Medicina, Theatrica. Also, Textil, Lanificium, würden wir sagen, Textil, Kunde, Armatura, das ist ein sehr interessanter Bereich, Ingenieurskunst, militärische Kriegskunst sozusagen, Navigatio, klar, Agricultura, auch klar, Venatio, die Jagd, Medicina, die Medizin, Theatrica, Illusionskunst, ne? Kunst, ich glaube, da fällt alles Mögliche drunter. Ganz interessant, eine interessante Sache ist die Medizin, die da vorkommt, weil es nämlich auch im Hochmittelalter und vor allem auch noch in der frühen Neuzeit noch einen anderen Begriff von Medizin gibt, wo die Medizin nicht unter die mechanischen Künste fällt. Es gibt sozusagen eine zweite Medizin, die eine Wissenschaft ist. Diese zweite Medizin, die eine Wissenschaft ist, die würden wir heute bezeichnen, die würde nach unseren heutigen Begriffen völlig in das Feld hineinfallen, das wir mit dem Wort Psychosomatik bezeichnen. Die Lehre von den Temperamenten und sozusagen die geistige Medizin, die Geistmedizin. Während das, was hier in den mechanischen Künsten vorkommt, das ist die sogenannte Knochenbrechermedizin. Die Krankheiten, die Knochenbrüche, Verletzungen, Ausschläge und sowas bearbeiten, die der Mensch hat. Das sind aber andere Menschen, die das betreiben. Ja, die Bader, wie man dann später gesagt hat. Also das ist wichtig, dass man sieht, dass es innerhalb dessen, was man Künste nennt, sozusagen diese besonderen Abgruppierungen gibt. Interessant ist zum Beispiel, wenn man schaut, historisch, ab der Neuzeit, frühen Neuzeit, kristallisiert sich etwas heraus, was für unsere Vorstellung von Kunst entscheidend ist, ein System der schönen Künste. Das ist da aber nicht. Also, und unter den schönen Künsten haben wir zum Beispiel, also neben der Poesie, die würde hier noch unter die Rhetorik fallen, neben der Poesie und der Musik haben wir auch sowas wie die Malerei und die Bildhauerei. Diese Zusammenfassung hat es in der Antike nicht gegeben. Und ein interessanter Punkt ist, warum zum Beispiel die Bildhauerei nicht unter die freien Künste gehören kann. Ne? Warum nicht? Weil man da die Steine klopfen muss. Ne? Und schwitzt man dabei und das macht der freie Mann nicht. Ja? Außer wenn er ins Fitnessstudio geht und ringen, ins Gymnasium geht und ringen tut, also Sport betreibt. Ne? Dann schwitzt er. Aber sozusagen so, dass da. Aber es gehört, das wird von manchen Autoren gesagt, es gehört dazu, zu dem Image sozusagen so eines erfolgreichen freien Mannes, dass er sie schätzen kann, die Produkte der Bildhauerei, dass er da Kenntnisse hat, dass er weiß, das ist gut, das ist nicht so gut. Ne? Das stellen wir uns auf, saß. Ja, und das andere lassen wir liegen. Ne? Ja, so. Das ist ein wichtiger Punkt. Da ändert sich aber etwas in der Neuzeit. In der Neuzeit werden die Grenzen zwischen diesen, die sowieso immer schon nie ganz exakt sind, werden die zum Teil völlig neu definiert. Und also da werden wir vielleicht ein bisschen drüber sprechen, aber zum Beispiel Leonardo da Vinci, das ist so ein hochinteressanter Fall, wo eben vieles, was vorher nur eine handwerkliche Kunst war, jetzt auf einmal in den Status einer Wissenschaft gebracht wird, die Malerei oder so, wird so unterrichtet, kann so unterrichtet werden wie eine Wissenschaft. Ne? Das ist was völlig Neues. Ne? Es ist auch ganz interessant, wie sich das Verhältnis der allgemeinen Wissenschaftsauffassung zu der Auffassung von Mathematik verhält. Es hat schon längst Universitäten und was der Teufel was alles gegeben, aber den ersten Mathematiklehrstuhl in England hat es unter Heinrich dem VIII. Gegeben. Eine andere sehr interessante Sache ist die Rolle der Mechanik selbst. Die Mechanik war auch keine Wissenschaft, sondern war etwas, was unter den sogenannten mechanischen Künsten verortet war. Da sprechen wir auch später mal drüber. Sehr wichtig zu sehen, und das sind schon Sachen, die Sie sich vielleicht auch merken wollen. Im Laufe der Zeit, die wir behandeln, verändern sich auch die diesen Gruppen von Künsten jeweils zugeordneten Institutionen. Zeitweise ist es natürlich völlig amorph. Nicht? Also was ich in dieser Zeit zwischen dem 6. und dem 8. Jahrhundert, da kann man nicht für sagen, das ist eben überhaupt eine Zeit des Niedergangs der Institutionen. Aber ab einer gewissen Zeit ist es dann so, dass die Wissenschaften an ganz bestimmten Institutionen ihren Platz finden, nämlich an den Universitäten und andere Künste an anderen Orten, nämlich zum Beispiel an sogenannten, dann wieder, da reden wir aber extra noch darüber, dann viel später in der Vorlesung, an sogenannten Akademien. Die sind was anderes als Universitäten, diese Akademien ursprünglich. Ganz was anderes. Wenn jetzt sozusagen die Akademien bei uns per Gesetz auch in den Status von Universitäten erhoben worden sind, ist das eine signifikante Entwicklung, wo wir glauben können, naja, ist eigentlich wurscht, heißen sie jetzt auch Universitäten, aber ursprünglich im 16., 15., 16. Jahrhundert vor allem, waren das ganz andere Typen von Institutionen. Und handwerkliche Künste wie Armatura oder sowas, die Kriegskunst oder technische Künste wie Wasserleitungsbauen und solches Zeug, das ist überhaupt in völlig anderen Institutionen verwaltet und weitergegeben worden, diese Kompetenzen. Also da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber was uns interessiert hat, war halt diese eine Sache, dass diese Klosterkultur im frühen Mittelalter, im anfangenden Mittelalter schon noch sowas hat wie eine Tradition dieser freien Künste. Und dort in dem Trivium, in dem trivialen Teil, das ist der kleine Ort sozusagen im Bildungsweg, wo sowas wie Logik ja, noch transportiert werden kann. Also wo sozusagen in welchen, nicht, wenn man sagt, also zum Beispiel wie ich mit der meine Matura gemacht habe und mir überlegt habe, was soll ich studieren, da habe ich so verschiedene Ideen gehabt, was ich dabei, und am meisten hat mich, und sehr fasziniert hat mich, dass ich in einer Biografie von James Joyce gelesen habe, dass der irgendwo in Dublin oder in Europa am Kontinent irgendwo, dass der Ästhetik studiert hat. Sehr interessant, aber das mache ich auch. Ich möchte auch Ästhetik studieren. Dann bin ich da auf die Uni gegangen und habe geschaut, wo man Ästhetik studieren kann. Das ist nicht null. Ne? Das kann man nicht studieren. Also wenn man das studieren will, dann muss man sich das auf bestimmten Dingen zusammen. So, das spielt natürlich eine Rolle, was überhaupt angeboten wird in einem Curriculum und wo und in welchem Winkel das eventuell angeboten wird. Und so, was haben wir jetzt identifiziert? Nicht? Innerhalb der freien Künste, im Trivium gibt es auch in dieser Zeit, wo der Kontakt mit antikem Wissen sehr, sehr beschränkt ist, einen Ort, wo etwas von dem, was ich Ihnen da über diesen Aristoteles gesagt habe, tradiert werden kann. Was das ist, werden wir dann jetzt eben besprechen. Ein interessanter, also ich sage Ihnen jetzt eigentlich, mir geht ja sonst die Zeit aus, also ein wichtiger Transfer, sozusagen ein Transferpunkt für so antikes Wissen, ist der sogenannte Neuplatonismus. Also wir reden nichts über frühere, sehr, sehr wichtige philosophische Strömungen wie die Stoa und die Epikureer. Bei den Stoikern ist sehr, sehr wichtig, dass die zum Beispiel logische Ideen gehabt haben, die abweichen von denen des Aristoteles. Ja? Äh, Neuplatonismus ist eine wichtige Sache. Das ist eine philosophische Strömung, die im Grund im dritten nachchristlichen Jahrhundert von Rom ausgeht. Ein gewisser Plotin, haben Sie alle schon mal von dem gehört. Und uns interessieren jetzt nicht die Inhalte dieser Lehre, aber die sind im Grund sehr an Plato orientiert gewesen, diese Neuplatoniker, haben aber einige Gedanken gehabt, die bei Plato eigentlich keinen Anhaltspunkt finden würden. Zum Beispiel diese Idee, dass alles, was es gibt, in seinem Ursprung, in seiner Entstehung, aus einem Prinzip erklärt werden kann. Diese Idee des Hervorgehens von allem aus einem. Und also ein Witz wäre eben zu sagen, da, wenn sie sich gefragt haben, was ist dieses eine, dass sie gedacht haben, naja, da wollen sie eigentlich nicht mehr nachdenken, also nennen sie das eine eben einfach das eine. Also woraus alles hervorgeht, ist das eine. Und aus dem kann man dann in so einer Art Stufenleiter halt bis zu mein Schlüsselbund kommen, ne, so quasi. Der wichtige Punkt ist, dass in den ersten Generationen, das war eine sehr stabile philosophische Strömung, in der eben auch Inhalte der Konkurrenz transportiert worden sind. Vor allem in den ersten Generationen nach diesem Plotin haben die Neuplatoniker auch ein bisschen aristotelisches Gedankengut weitergegeben. Also die haben sich das in einer gewissen Weise einverleibt oder sich damit auseinandergesetzt, und davon hat es Dokumente gegeben, da gibt es Schriftliches, was da erhalten ist, und das war sozusagen, dieses Schriftliche, was da aus der neuplatonischen Tradition erhalten ist, das war etwas, was dann in diesem Trivium noch eine Rolle spielen konnte. Verstehen Sie das? Und ein Typ, der da eine besondere Bedeutung hatte, das war ein unmittelbarer Schüler von Plotin, das ist ein gewisser Porphyrius. Also der wichtigste Mann, den es da gibt in der Spätantike, ist natürlich Augustinus gewesen, dessen Bezug auf Plato immer durch diese Neuplatoniker gefärbt ist. Aber wir interessieren uns hauptsächlich für diesen Porphyrius. Er ist auch heute noch in der Philosophie eine Präsenz, eine Persönlichkeit. Und zwar hauptsächlich, ich habe mich sonst auch überhaupt nicht für den interessiert, hauptsächlich wegen einer einzigen Sache. Der hat so etwas Ähnliches wie einen Kommentar zu der Kategorienschrift des Aristoteles geschrieben. Eine Einleitung zu der Kategorienschrift des Aristoteles. Dieser Porphyrius. Also wann hat der gelebt? 3. Jahrhundert. Ne? Diese Einleitung des Porphyrius zu den Kategorien des Aristoteles wird auch heute noch praktisch in allen Ausgaben der aristotelischen Kategorienschrift mit abgedruckt. Das ist eine Einleitung oder ein Kommentar zu den aristotelischen Kategorien, ungefähr 600 Jahre später geschrieben, ne, nach dem Original, und wird normalerweise in allen Standardausgaben der aristotelischen Kategorienschrift vorn mit abgedruckt, die sogenannte Isagoge des Porphyrius. Ja? Das ist für uns ein Starttext, weil nämlich dieser Boethius, 500 irgendwas gestorben, ja, von dem ich Ihnen gesagt habe, dass der noch Plato und Aristoteles gelesen hat, sowohl einen Kommentar selber, einen Kommentar zur Kategorienschrift des Aristoteles geschrieben hat, wie auch einen Kommentar zu der Einleitung des Porphyrius. Also womit, und damit werden wir uns beschäftigen. Ich sage dann ein bisschen was über diesen Kommentar, den der Boethius Anfang 6. Jahrhundert, über den Kommentar des Porphyrius, 3. Jahrhundert, über die Kategorienschrift des Aristoteles, 4. vorchristliches Jahrhundert, geschrieben hat. Ja? Das ist unser nächstes Thema. Also diese Schichtung. Ja? Natürlich nicht uninteressant ist dabei, worum es in dieser Kategorienschrift jetzt eigentlich geht, was diese Kategorien des Aristoteles eigentlich sind. Dafür wenden wir jetzt auch noch mal ein paar Minuten extra auf. Von außen habe ich es Ihnen ja schon gesagt, die Kategorienschrift, die beschäftigt sich mit diesen Termini, mit sozusagen inhaltstragenden Wörtern, inhaltstragenden sprachlichen Ausdrücken für sich selbst genommen. Na? Aristoteles selber sagt am Anfang, Ausdrücke, die die Dinge bezeichnen, wie sie für sich ohne Rücksicht auf den Satzzusammenhang genommen werden. Also man legt da so ein Wort hin, zum Beispiel Apfel, na? Von mir aus legt man ein anderes daneben, Schnellkochtopf, und sagt, was können wir da über die sagen? Ne? Schauen wir uns einmal den Apfel als Apfel, was ist ein Apfel? Ne? Sagen, es geht um die Sprache hauptsächlich. Ne? Schnellkochtopf, was ist ein Schnell? Das ist ganz was anderes. Ne? Also zum Beispiel ein Unterschied, der ins Auge springt, ist in einer gewissen Weise, produziert sich der Apfel von selber, ne? Wächst von selber. Wenn einmal sowas in der Erde ist, dann wird ein Baum draus. Es sind dann immer zu viel. Ne? Auf einmal im Garten, ne? Alles voll auf der Erde. So. Das ist bei Schnellkochtöpfen nicht so. Also wenn man den Schnellkochtopf in die Erde vergrabt, dann kann man da nicht. Nächstes Jahr, ne? Wachsen kann er noch. So. Also das ist der Unterschied zwischen, würde man sagen, einem natürlichen Ding und einem Artefakt. Ne? Das ist ein großer Unterschied zwischen verschiedenen Sachen. Ne? So könnten wir da anfangen, darüber zu reden. Was denn Aristoteles an den Kategorien, was Kategorien sind, ja, hat damit zu tun, dass sein Interesse an diesen einzelnen Termini sich auf einen bestimmten Punktaspekt fokussiert hat, nämlich auf die Unterschiede in der Allgemeinheit der Termini. Und das ist ja irgendwie klar, von dem, was wir vorher besprochen haben. Das werkelt da mit diesem alle Menschen sind sterblich, alle Wiener sind Menschen. Das funktioniert deswegen, weil diese Termini nach Allgemeinheit geordnet werden können. Weil eben Mensch etwas Allgemeineres ist als Wiener. Ne? Und sterblich noch was Allgemeineres als Mensch. Ne? Weil es noch viele andere Lebewesen gibt, die sterblich sind, sind keine Menschen. Ne? Verstehen Sie? Ist verständlich? Ja. Was ihn interessiert, ist sozusagen bei diesen Termini die mögliche Ordnung nach Allgemeinheit. Und das muss jetzt nicht heißen in Sätzen, sondern wir können auch Listen machen. Wo oben haben wir das Allgemeinste und unten haben wir das Speziellste. Ne? Und Kategorien sind jetzt ganz grob gesprochen, ganz vage. Kategorien sind oberste Allgemeinheiten. Wenn wir von irgendwas, über das wir reden, ausgehen und uns fragen, was ist das, dann ist eine Möglichkeit der Antwort, und das ist die, die ihn interessiert, dass man was Allgemeineres sagt, als das, was gefragt worden ist. Also zum Beispiel, was ist ein Mensch? Dass man sagt, ist ein Säugetier. Es gibt natürlich noch viele andere Säugetiere, darum ist Säugetier was Allgemeineres. Ne? Und man sagt, Lebewesen, was ist ein Säugetier? Ein Lebewesen. Ist noch allgemeiner, weil es Lebewesen gibt, die keine Säuger sind. So. Das interessiert ihn. Und er sagt, wenn wir von irgendwas ausgehen, von mir selber oder von mir aus auch von dem Schnellkochtopf oder sowas, egal wovon wir ausgehen, seine These, wenn wir immer allgemeiner werden, dann gibt es ganz oben, wo es nimmer mehr noch allgemeiner werden kann, 10 verschiedene mögliche Endpunkte. Und das sind die Kategorien. Ja? Allgemeinste Begriffe. Verstehen Sie das? Ungefähr? Die heißen Kategorien. Ja, Frage, oder? Ja. Na klar, da gibt es eine Liste. Die ist nicht immer ganz gleich, diese Liste. Aber wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen jetzt mal vorlesen. 10 solche irreduzible, also ich hätte sie Ihnen auf jeden Fall vorgelesen. Ne? Muss man mal gehört haben. Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Ja? Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität. Oder so. Ich glaube, wir haben irgendwo auf dem Moodle so einen Text mit dieser Listen, so eine Textstelle. Wenn man das hört, dann sieht man sofort oder relativ schnell, dass das, was er da sagt, dass man da Verschiedenes drunter verstehen kann. Dass man das verschieden verstehen kann. Ich mache Sie jetzt auf ein, zwei Sachen, Aspekte aufmerksam. Also zum Beispiel könnte man das ja mehr oder weniger grammatisch, ne? Mehr oder weniger sozusagen so verstehen, dass da hier alle möglichen Wortbedeutungen eingeteilt werden. Sagen wir, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet, entweder. Ne? Also, dann würde das heißen, übersetzt, jedes Wort, das in unserer Sprache vorkommt, ist entweder ein Substanzwort oder ein temporales Umstandswort oder ein Lokaladverb oder ein Relationsausdruck oder so. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, das zu verstehen. Dann wäre es sozusagen mehr oder weniger eine grammatische oder linguistische Aussage. Aber man kann es auch ganz anders verstehen. Sozusagen ontologisch, mit viel mehr philosophischer Power, ne? Nämlich, dass es sagt, alles, wovon wir reden können, ist entweder ein eigenes substanzielles Ding oder eine Größe oder eine Menge oder ein Ort oder alles, wovon wir reden können, ist entweder sowas oder sowas oder sowas. Da ich bringe da immer dieses Beispiel, mit diesem Charadenspiel, ne, wo es ist uns langweilig, ne, wir fahren in der Eisenbahn bis nach Bregenz oder sowas und es ist uns langweilig und die Krimis haben wir schon ausgelesen, die wir uns mitgenommen haben und ich sage, jetzt spielen wir, was bin ich? Sie denken sich was aus, was sie sehen. Und ich versuche draufzukommen, was Sie sich ausgedacht haben, indem ich Ihnen Fragen stelle, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Ne? Und wie geht man davor? Eine Möglichkeit, davor zu gehen, ist, dass man sagt, bist du ein Begriff? Bist du ein Ding? Bist du ein... und so. Ne? Und alles, was man da... Und die aristotelische Idee ist eben die, dass alles, was man sein kann, ist eben entweder sowas oder sowas oder sowas. Ja? Das ist eine andere Sache. Was kann man sein? Man kann einfach nur, ich bin einfach 5 Meter. Ich bin die 5 Meter. Ja? Oder ich bin die Vaterschaft. Ne? Das würde unter Relation fallen, wahrscheinlich bei ihm. Ne? Oder ich bin ein Kontinent, einfach nicht irgendein bestimmtes, sondern ein Kontinent. Das würde unter Ort, ja, so. Verstehen Sie? Aber das ist dann etwas, was man sein kann. Das ist eine andere Frage, als was Wörter für Bedeutungen haben. Man kann es noch anders auffassen. Man könnte sagen, alles, was es wirklich gibt, alles, was wirklich existiert, muss bestimmbar sein nach mehreren von diesen sogenannten Kategorien. Also jede Sache, jedes einzelne Ding, das wirklich existiert, existiert auch an einem bestimmten Ort, ist von einer bestimmten Substanz, hat eine bestimmte Größe, ja, ist entweder eine Menge oder ein homogenes Eines. Ja, so. Verstehen Sie? Das sind drei verschiedene Möglichkeiten, die Sache anzugehen. Bei dieser dritten Möglichkeit ist der interessante Punkt der, dass er uns darauf aufmerksam macht, dass im zweiten Fall mit dem Charadenspiel man sich ja nur denkt, dass man das ist. Ja? Also, ich kann sozusagen 5 Kilometer sein. Ja? Ich kann mir ausdenken, dass ich das bin. Oder ich kann die Vaterschaft sein, zum Beispiel. Aber die Vaterschaft ist nicht eine Sache, die als solche existiert. In der dritten Variante hingegen ist es so, dass ich davon ausgehe, von vornherein davon ausgehe, von bestimmten existierenden Dingen und sage, muss zwar nicht nach allen 10 Kategorien, aber nach einigen identifizierbar sein. Alles, was ist, ist entweder hier oder an einem anderen Ort. Wenn es nicht hier ist, ist es bestimmt woanders. Wenn etwas, was es gibt, nicht hier ist, dann folgt daraus, dass es woanders ist. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht stimmt das gar nicht so sehr. Was ist mit den Dingen, die man sich nur ausdenkt? Die man plant, zum Beispiel der Tisch, den ich heute Nachmittag basteln werde. Über den können wir ja auch reden. Der existiert in einer gewissen Weise auch, nämlich im Unterschied zu den ganzen Sachen, an die ich nicht denke, dass ich sie basteln werde jemals oder an die ich überhaupt noch nie gedacht habe. Und da ist das mit dem Wo. Also es müssen nicht unbedingt, aber es ist plausibel zu sagen, die Dinge, mit denen wir normalerweise umgehen, die sind von der Art, dass eben irgendwo sein müssen. Ne? Weil wenn es nicht irgendwo sind, dann gibt es das ja gar nicht. Verstehen Sie das? Ungefähr. Und jetzt ist es so, dass in dieser letzten Variante, wenn man sagt, wenn etwas wirklich existiert, dann muss natürlich, was existiert jetzt wirklich? Ja? Das ist schon eine sehr philosophische Angelegenheit. Muss ich irgendwie kürzer behandeln als. Das sind sehr schwierige Sachen. Nicht? Was existiert jetzt wirklich? Und für Aristoteles gibt es da sozusagen eine charakteristische Idee. Und das ist schon, das spielt jetzt dann schon im Weiteren, für uns wird das immer eine Rolle spielen. Die charakteristische Idee des Aristoteles ist, dass das, was ultimativ eigentlich und wirklich existiert, Einzeldinge sind. Ja? Einzeldinge sind. Das, was wirklich existiert, ultimativ, was sozusagen die Basis für alles ist, was überhaupt existieren kann, im eigentlichsten Sinn existiert, sind einzelne Dinge. Also zum Beispiel mit der Vaterschaft, eben natürlich nicht die Vaterschaft, auch nicht letztlich die richtige Antwort ist Väter und Söhne oder Väter und Kinder. Das, was letztlich existiert, sind die einzelnen Väter mitsamt ihren Sprösslingen. Ja? Verstehen Sie das? Das Einzelne. Das genau das ist, was da nicht vorkommen kann. Ja? Weil das dasjenige ist, von dem man alles Mögliche sagen kann, was man aber nie von etwas anderem sagen kann, weil es immer nur es selbst ist. Dieses Einzelne. Ich. zum Beispiel das menschliche Individuum, das ist ein Hauptbeispiel, nicht für ihn, Sokrates. Kommt auch bei Aristoteles als Beispiel vor. Ja, ist das verständlich? Ja. Und alles, was letztlich existiert, sind Einzeldinge. Und er hat aber die These, dass es nichts geben kann, kein Einzelding geben kann, das sozusagen nur Einzelding ist, nockertes Einzelding, das nicht auch noch als etwas bestimmt werden könnte, was es eigentlich ist. Auch verstanden? Jedes, das, was letztlich existiert, sind einzelne Dinge, aber jedes einzelne Ding, das existiert, muss als etwas Bestimmtes existieren. Man kann das auch so ausdrücken, dass man sagt, alles, was letztlich existiert, sind Einzeldinge. Aber es kann nichts existieren, was einfach nur irgendwas ist. Irgendwas zu sein genügt nicht. Sondern bei allem, was existiert, muss es möglich sein, zu sagen, dass es was Bestimmtes ist. Ja? Naja, Sie sind auf der richtigen Spur. Es muss auch als etwas Allgemeines bestimmbar sein. Ja? Nichts kann nur irgendwas sein, sondern alles, es sind die Einzeldinge, die existieren. Aber die Einzeldinge müssen auch minimal sozusagen über ihre Einzelheit als was Allgemeines bestimmbar sein. Alles muss irgendwas sein und nichts irgendwas Bestimmtes sein und nichts kann nur irgendwas sein, völlig unbestimmt. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Das ist ein Grundgedanke, der mit der aristotelischen Logik auch irgendwie zusammenhängt und der vor allem in der modernen Logik nicht mehr akzeptiert wird. Aber bei Aristoteles und auch in der modernen Ontologie eigentlich nicht akzeptiert wird. Aber bei Aristoteles ist es so, dass es die Einzeldinge sind, die existieren, aber sie können nur existieren als etwas jeweils Bestimmtes, als etwas Bestimmbares. Alles muss ein so und so sein. Ja, alles muss es selbst sein einfach und es muss aber auch ein so und so sein. Und das, was es sein kann als so und so, was ist das? Das wird durch die Kategorien. Es gibt eine terminologische Unterscheidung, die Aristoteles hier in der Kategorienschrift macht, die er später nie wieder gemacht hat, die aber sehr einleuchtend ist und plausibel. Das ist die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Substanz. Die erste Substanz ist eben das Einzelding selbst. Was ist meine erste Substanz? Sozusagen. Da kann ich sagen, schauen Sie mir an, ich selbst. Es ist, da kann man noch was dazu fügen. Eine Charakteristik des Einzeldings ist, dass man auf das Einzelding als Einzelding durch Hinweisen Bezug nehmen kann. Aber das Hinweisen erklärt nicht, was ein Einzelding ist. Ja? Das ist sozusagen ein zusätzlicher interessanter Punkt. Ne? Man sagen kann, so schauen Sie her. Das ist erste Substanz. Aber mich könnte es gar nicht geben als dieses Einzelding, wenn ich nicht ein Mensch wäre. Ja? Das ist sozusagen, Mensch zu sein, ist für mich ein Kandidat, nach Aristoteles Auffassung der richtige Kandidat, die richtige Antwort darauf, die erste Allgemeinheitsstufe. Also wenn ich nicht etwas wäre, was auch jemand anderer sein kann. Was letztlich existiert, sind Einzeldinge, aber jedes Einzelding muss als etwas bestimmbar sein, was auch andere Einzeldinge sein können. Verstanden? Ungefähr? Ein Begriff, der da jetzt sozusagen unterschwellig angesprochen worden ist von mir, ist für Aristoteles sehr charakteristischer Begriff, nämlich der Begriff der notwendigen Eigenschaft. Wesenseigenschaft. Es gehört zu meinem Wesen, ein Mensch zu sein. Und man könnte eine Verbaldefinition von Wesenseigenschaft geben, die so lautet, eine Wesenseigenschaft eines bestimmten Dings ist eine Eigenschaft von der Art, wenn das Ding die Eigenschaft verliert, hört es auf zu existieren. Na? Ich habe eine Menge Eigenschaften und davon sind viele, viele, die kann ich ablegen und ich bin trotzdem ich. Es gibt Fülle, die würde ich gerne ablegen und trotzdem weiterhin ich sein, und es gibt welche, auf die Fülle nicht verzichten und so weiter. Das ist alles, ja, gibt es ein großes Spektrum. Es gibt gewisse Sachen, wenn die wegfallen, dann gibt es mich überhaupt nicht mehr. Ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und trotzdem noch ich sein. Das ist eine Wesenseigenschaft. Obwohl das Ich-Sein nicht genau dasselbe ist wie das Mensch-Sein, das ist genau dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Substanz. Haben Sie es verstanden? Ungefähr. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Aristoteles, für die Kategorienlehre, für seine Auffassung von Kategorien ist, dass solche wesentlichen Eigenschaften eben schon eine erste Stufe der Allgemeinheit sind, aber dass die wesentlichen Eigenschaften sozusagen minimale Allgemeinheiten sind. Also eine Eigenschaft, es gibt ja auch Eigenschaften, also die zweiten Substanzen sind solche minimale, möglichst nah am Individuum liegende Allgemeinheiten. Es gibt ja auch andere wesentliche Eigenschaften, die ich nicht verlieren kann, ohne aufzuhören, ich selbst zu sein. Also zum Beispiel kann man ja sagen, ich kann nicht mehr ich selbst bleiben, wenn ich kein Mensch mehr bin. Aber natürlich kann ich auch nicht ich selbst bleiben, wenn ich kein Lebewesen mehr wäre. Das ist allgemeiner. Ja? Also in dem Sinne ist es auch eine wesentliche Eigenschaft, die ich habe. Ich kann nicht darauf verzichten, ein Lebewesen zu sein. Und, ne? Aber als zweite Substanz für mich kommt Lebewesen nicht in Frage. Es ist zu allgemein. Ja? Verstehen Sie? Also sozusagen bei steigender Allgemeinheit, mit steigender Allgemeinheit erwischen wir nicht die eigentliche Substanz umso besser. Ja? Steigende Allgemeinheit heißt Entfernung sozusagen von der Wirklichkeit, von der Existenz der Einzeldinge. Da ist ein sehr wichtiger Punkt. Es kann nichts geben, was einfach nur Lebewesen ist. Ja? Weil alles, was ein Lebewesen ist, es gibt nichts mehr. Es muss eben entweder so eins oder so eins oder so eins sein. Sehr wichtig. Ne? Drum sozusagen seine Idee, dass diese zweite Substanz, die relevante wesentliche Eigenschaft, die wir suchen, wenn wir sagen wollen, was ist das? Ja? Eine Allgemeinheit ist, die notwendig ist, aber möglichst nah am. Es gibt natürlich andere Allgemeinheiten, die sehr nah sind an mir. Was weiß ich, zum Beispiel meine Kurzsichtigkeit, das ist ja auch eine Allgemeinheit. Andere Leute sind auch kurzsichtig. Ne? Aber ich könnte ich selbst sein, auch wenn ich nicht kurzsichtig wäre. Man kann das korrigieren oder solche Sachen. Ne? Ja? Oder ich war auch ich zu einer Zeit, wo ich nicht kurzsichtig war, vor dem 13 Jahren. Ne? Ja? Ist Ihnen das einigermaßen verständlich? Jetzt bringe ich Ihnen noch zwei Unterschiede, terminologische Unterschiede, die sozusagen der Start Punkt dann für diesen Boetius nächstes Mal sind. Ich habe Ihnen jetzt sozusagen zwei Fachausdrücke um den Kopf noch. Das eine hat mit dieser These zu tun, dass es bei diesen höchsten Allgemeinheiten, bei den Kategorien 10 gibt. Warum? Und die sozusagen in einer gewissen Weise irreduzibel sind. Warum geht man nicht noch ein Stück weiter und sagt, letztlich könnte man ja da noch was drüber schreiben, sein. Ne? Weil alles, was ein Lebewesen ist oder kein Lebewesen ist oder was eine Quantität oder Qualität ist, ist. Man könnte einen trivialen Grund dafür suchen, indem man darauf zurückverweist, was ich gesagt habe, dass man ja diese Liste auf zwei Arten interpretieren kann und man dann den Unterschied verwischen würde zwischen dem, was wir uns nur in so einem Charadenspiel einbilden zu sein oder ausdenken zu sein und dem, was wirklich ist. Das wollen wir ja nicht. Aber das wäre gar nicht so die beste Antwort. Die wirklich beste Antwort bei Aristoteles ist, dass das Sein etwas ist, was außerhalb der Begriffspyramide steht. Also diese steigende Allgemeine, das stellt man sich normalerweise, das ist auch eine Idee von diesem Porphyrius, diese Sache mit der Begriffspyramide. Aber kann man sich so eine Pyramide vorstellen, wo unten haben wir sehr viele verschiedene Sachen und je allgemeiner wir werden, umso weniger und am Schluss haben wir nur mehr 10. Ne? Und die aristotelische Idee, wichtige aristotelische Idee ist, dass das Sein außerhalb der Begriffspyramide steht. Das Sein ist nicht die höchste Allgemeinheit. Und zwar der Hauptgrund dafür ist der, dass man ja bei allem, wo wir uns fragen, was es ist oder sein kann, immer schon dieses Ding haben müssen. Ja? Wir müssen das immer schon haben, bevor wir fragen, was es ist. Das Sein ist sozusagen nicht eine Sache, bei der wir die wir dem Ding, bei dem wir fragen, was es ist, zu oder absprechen können. Diese Frage, was heißt es, dass etwas existiert und die Antwort letztlich sind es einzelne Dinge, die existieren und so, das ist nicht eine logische Frage und nicht eine Frage der Kategorien, der Allgemeinheit, sondern das ist eine ontologische Frage. Das Sein steht außerhalb. Und so stehen mit dem Sein auch noch ein paar andere Begriffe außerhalb der Begriffspyramide. Also die sind von der Art, dass alles, bei dem wir uns überhaupt nicht wissen kann, vorausgesetzt ist. Nämlich, dass es ist. Und zweitens, dass es eines ist. Dass es in Ordnung ist, so wie es ist. Also das heißt, dass es gut ist und Wahrheit. Aber uns interessiert nur das Sein letztlich und das Eine. Und die haben einen eigenen Namen. Die heißen also Nicht-Kategorien, weil sie nicht die obersten Kategorien sind. Diese Bestimmungen, das Sein und das Eine, die heißen Transzendentalien. Das ist natürlich ein Ausdruck, der erst viel später geprägt worden ist, nicht von Aristoteles selbst. Aber die Unterscheidung zwischen diesen Begriffen und den Kategorien, die hat er schon gemacht. Er hat nur nicht dieses Wort dafür gehabt. Oder kein entsprechendes. Verstehen Sie das ungefähr? Also es gibt die Kategorien, das sind höchste Allgemeinheiten. Es gibt die Transzendentalien, das sind aber keine Allgemeinheiten. Das Sein ist keine Allgemeinheit. Und alles, was ist, muss eines sein. Weil sonst, wenn es nicht eines ist, dann sagen wir, über welches von denen wir reden sollen. Ja, und jetzt... Gut, jetzt noch einen Begriff. Wir haben diese Inhalte da. Wenn wir die bestimmen wollen, können wir von oben mit den Kategorien. Was ist, was bist du? Ne? Ich bin die Sterblichkeit, der andere ist der Mensch und einer ist der Wiener oder so. Ne? Und wir haben diese verschiedenen Konstellationen, in denen das eine vom anderen ausgesagt wird. Nämlich von allem, von keinem und so. Ja? Also das kann man die Quantitäten auch nennen. Positiv, negativ oder und Quantität. Und jetzt gibt es noch, jetzt macht er noch einen Unterschied, nämlich noch einen Unterschied zwischen verschiedenen Arten und Weisen, wie etwas über etwas anderes gesagt werden kann. Der betrifft weder, ob das positiv ist oder negativ, sondern so quasi, und auch nicht die Quantität, sondern wie es gemeint ist, wenn ich was über etwas anderes sage, wie es gemeint sein kann. Ich gebe Ihnen da ganz kurz ein Beispiel und dann machen wir für heute Schluss. Aussageweisen. Nämlich, es kann etwas von etwas anderem als seine so und so Bestimmung oder seine andere Bestimmung. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel von zwei Schlüssen, die man miteinander vergleichen. Das sind keine aristotelischen Syllogismen, die sind nur so, nicht? Aber sie sind dem nachgemacht. Schluss 1. Sokrates ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein Lebewesen. Sokrates ist ein Lebewesen. Okay, ne? Akzeptieren wir. Ein dialektischer Syllogismus. Sokrates ist ein Mensch ist ein Lebewesen, Sokrates ist ein Lebewesen. Zweiter Schluss. Sokrates ist weiß, weiß ist eine Farbe, Sokrates ist eine Farbe. Haut nicht hin, ne? Wir glauben aber, dass wir doch was Richtiges sagen wollen damit. Wir haben es nur blöd gesagt. Wir würden uns bemühen, es zu reformulieren. Wir würden sagen, naja, natürlich mit dem letzten, Sokrates ist eine Farbe, das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, Sokrates hat eine Farbe. Ja? Ja? Klarerweise. Aber wie kann man aus ist, hat schließen? Was ist der Grund dafür, dass man aus ist so und so, hat schließen kann? Jetzt würden wir sagen, aha, wir müssen auch den ersten Satz ein bisschen umformulieren. Wir sagen nicht einfach, Sokrates ist weiß, sondern wir sollten eigentlich sagen, von Anfang an sagen, Sokrates hat die Farbe weiß. Ja? Aber was heißt, hat die Farbe weiß, im Unterschied zu ist eine Farbe? Dass der Sokrates weiß ist, wird von ihm auf eine andere Art und Weise ausgesagt, als von dem Weißen ausgesagt wird, dass es eine Farbe ist. Und diese Unterschiede, wie es gemeint ist, dass es gesagt wird, ja, die werden in sogenannten Aussageweisen systematisiert. Davon werden 5 unterschieden und die haben einen eigenen Namen und die heißen Prädikabilien. Und mit dieser Sache der Prädikabilien beschäftigt sich dieser Porphyrius hauptsächlich. Und da machen wir nächstes Mal noch ganz kurz eine Erläuterung, was das eigentlich ist, wie die heißen, wie die sind. Dann kriegt das auch ein bisschen mehr Profil für Sie. Und nächstes Mal besprechen wir den Boetius und dann aber auch schon gehen wir mit dem Problem, das der Boetius hat, viel weiter bis ins fast ins Hochmittelalter, 12., 13. Jahrhundert. Ja? Bitte? Nein. Im Prinzip sind das alles Unterscheidungen, die es bei Aristoteles mehr oder weniger ausgesprochen gibt. Und insbesondere die Sache mit den Prädikabilien, auf die hat sich dieser Porphyrius draufgesetzt. Bitte? Ja, die sind schon von, aber Aristoteles hat daraus nicht so ein großes Damm-Damm gemacht, sagen wir, wie der da. Ja?